direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg, die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre. Und wie immer mache ich diesen wunderbaren Podcast nicht alleine, sondern bin hier mit meinen Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir beginnen ein neues Kapitel. In diesem Kapitel wollen wir uns dem Thema Realität widmen. Wir werden ein paar Ausflüge in die Erkenntnistheorie machen. Wir werden uns damit beschäftigen, wie wir Realität wahrnehmen, wie wir sie erinnern. Und wir werden uns auch am Rande damit beschäftigen, welche Beziehung Realität zur Wahrheit hat. Das soll ein bisschen das Thema dieses ersten Verses sein. Und ich würde einfach mal direkt reingehen ins Thema und Marius fragen, was ist denn real? Was ist denn Realität?
Also eine psychologische und wahrscheinlich auch eine philosophische Antwort könnte sein mit Wittgenstein, die Welt ist alles, was der Fall ist. Also die Menge an Tatsachen ist unsere Realität und Tatsachen sind jetzt nicht einfach Dinge, dass man sagt, und da ist eine Vase und das ist die Welt, sondern Tatsachen sind, wie sich Dinge verhalten. Also quasi eine Realität, die aus Beziehungen von Objekten, Dingen, Sachverhalten untereinander erwächst. Und wie wir diese Sachverhalte wahrnehmen und interpretieren, daraus formt sich unsere Realität.
Also es ist eine Interpretationsfrage.
Kommt auf die Perspektive. Ein Konstruktivist würde jetzt natürlich sagen, ja, ist eine Interpretationsfrage und jeder Mensch hat seine eigene Realität. Andere Leute eher die positivistischen Denker, die würden sagen, es gibt vielleicht in verschiedenen Abstufungen dann, aber es gibt schon sowas wie eine übergeordnete Wahrheit, an die man sich orientieren kann, die man vielleicht auch teilweise oder ganz erkennen kann und es wäre nicht alles beliebig oder verhandelbar. Also das hängt ein bisschen von der jeweiligen Einstellung und Denktradition ab, wo man sich da verorten würde.
Was glaubst du?
Klaus hat so schön geschnauft. Was glaubst du?
Ja, also ich meine, die Frage ist, wie es möglich sein kann, dass der Positivist es anders sieht als zum Schluss der Konstruktivist, habe ich mich gerade gefragt. Also letztendlich ist es so, der Positivist sagt, es gibt manche Sachen, die stehen eher fest, aber der Positivist muss trotzdem empirisch vorgehen. Er muss Daten sammeln. Und die Frage ist eben, wenn wir jetzt, und das ist eben ganz wichtig, und das hat ja Marius gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen verschiedenen Formen von Realität, beziehungsweise anders gesagt, welche Forschungstradition wir anschauen. Und wenn wir jetzt erstmal sagen, ganz grob, und da gibt es ja natürlich auch Unterteilungen, psychologische Realität. Psychologische Realität oder wenigstens Realität, die durch ein psychologisch agierendes Wesen, eine Entität, wie zum Beispiel den Menschen, tatsächlich aufgebaut wird oder eine Bedeutung erhält, muss ich trotzdem irgendwo durch den Filter oder durch die spezifische Wesensheit eines Menschen tatsächlich diese Daten erhalten.
Das Problem hat ja der Konstruktivist eigentlich genauso, weil wenn die Welt jetzt nur, sag ich mal, Wille und Vorstellung wäre, jetzt ein Begriff von Schopenhauer, also wenn, dann brauche ich auch keine Daten erheben, weil dann kann ich mich auch den ganzen Tag an den Strand legen und Bier trinken, weil wenn jeder seine eigene Realität nur hat, brauche ich sie auch nicht erforschen, weil was bleibt dann für eine Erkenntnis, dann könnte ich vielleicht bestenfalls meine eigene Realität ergründen, aber niemals die Konstruktion der anderen. Das heißt, so ganz ohne die Vorstellung eines über die einzelne Konstruktion hinausgehender Wirklichkeit braucht, na, also Konstruktivist wäre dann auch, ja, überflüssig eigentlich.
Ja, aber jetzt ist es was Spannendes, Marius. Es ist ja tatsächlich so, wir leben alle zum Beispiel auf dem gleichen Planeten. Das könnte man sagen, ja, dann sind da also 7 Milliarden Menschen und die haben 7 Milliarden Realitäten. Ich würde jetzt erstmal sagen, ja. Okay, jetzt würdest du sagen, aber komisch, wir können aber miteinander kommunizieren und wir können sogar zusammen leben. Ja, wir können in einer Abteilung arbeiten und wir haben gar nicht so viele Missverständnisse. Wir reden dauernd über dieselben Sachen, haben wir die wenigstens die Illusion und manchmal merken wir auch, oh, das sind aber nur ähnliche Sachen und manchmal haben wir aber auch das Gefühl, oh, wow, 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 das sind aber unterschiedliche Realitäten, ja, und der eine glaubt das wirklich und so weiter und der empfindet das auch wirklich so, es ist eine andere Realität. Und dann würde ich sagen, das alles in sich ist kein Widerspruch. Warum? Wir leben auf dem gleichen Planeten, derselben sogar Planeten. Wir leben zum Beispiel, wenn wir uns drei anschauen, wir haben eine relativ ähnliche Sozialisation. Wir sind in einem ähnlichen Land aufgewachsen. Ja, so richtig gleich ist es natürlich nicht, weil wir unterschiedlich alt sind und ein bisschen andere Regionen von diesem Land aufgewachsen sind und zu unterschiedlichen Zeiten. Das ist eben, das macht ja auch etwas. Das ist ja, bleibt ja nicht alles gleich. Aber wir haben ein ähnliches Bildungssystem genossen. Unsere Eltern waren, die kennen wir vielleicht gar nicht jetzt untereinander so gut, aber es ist tatsächlich so, zum Schluss kommen wir drauf, dass ja unglaublich viele Rahmenbedingungen ähnlich sind, mindestens, vielleicht sogar fast gleich. Wir haben beispielsweise ähnliche Bücher gelesen. Wenn wir uns manchmal unterhalten, manchmal würde ich sagen, die Schnittmenge ist gering von dem, was wir gemeinsam konsumiert haben. Aber was wir unterschätzen, ist natürlich, dass wir einen riesigen Teil gemeinsam haben. Ja, wir kennen ähnliche Religionen und so weiter und so fort. Sprich, wir sind eigentlich vielleicht ja doch sowas wie idiosynkratische, also in einer eigenen Welt denkenden Welt, aber wir sind, trotzdem sind diese Welten halt doch sehr, sehr ähnlich sozialisiert und geformt und haben sich auch ähnlich, weil wir eben auch alle Menschen sind, haben wir eine ähnliche Ontogenese und wir sind eben allgemein psychologisch unterwegs. Das heißt, wir haben bestimmte Prozesse, die einfach sehr, sehr ähnlich funktionieren. Und dann verbindest du plötzlich faszinierenderweise meines Erachtens diese zwei erstmal widersprüchlichen Realitätskonzepte.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir nicht außerhalb der Umwelt existieren. So, beziehungsweise wir existieren in der Umwelt existieren ist auch wieder schwierig. Also eigentlich, was ich eigentlich sagen will, Umwelt, Organismus, Geist kann man ja eigentlich als extrem eng miteinander verwandt sehen. Also die Umwelt, wie wir sie wahrnehmen, wie sie für uns real erscheint, formt unsere Handlung, unseren Geist, unsere Wahrnehmung und diese Wahrnehmung formt gleichzeitig die Umwelt. Und es ist extrem eng miteinander verbunden, dass man das eigentlich überhaupt nicht trennen kann. Dieses in der Umwelt sein, die Frage, welche Beziehung ich zur Umwelt einnehme, ist natürlich auch der kleinste gemeinsame Nenner, jetzt sage ich mal, den ich mit anderen Menschen habe. Das bedeutet, ich kann mich darüber austauschen und wie Klaus gesagt hat, weil wir alle auch eine, ja, ähnliche Ontogenese und auch eine Phylogenese durchlaufen haben, können wir davon ausgehen, dass unsere Eindrücke relativ ähnlich sind. Sie sind natürlich nicht exakt deckungsgleich, aber sie ähneln sich doch sehr stark. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass je nachdem, was man sich anguckt, welchen Auflösungsgrad man sozusagen sich anguckt, die Realität für die einzelnen Entitäten in einer Einheit, nenne ich es jetzt mal, nicht wirklich eine Rolle spielt. Also es verliert an Bedeutung. Ein Beispiel. Ich kann mir die Gruppe von Psychologiestudierenden angucken, die einer Vorlesung lauscht. So, der Professor macht einen Witz und diese Gruppe lacht. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich kann jetzt in die einzelne Person reingehen und sie fragen, warum fandest du das witzig? Fandest du das überhaupt witzig? Das ist legitim. Das sollte man auch machen. Ich kann aber auch sagen, als außenstehender Beobachter, okay, die ganze Vorlesung hat gelacht. Das war ein Witz. Das war witzig. Der Professor war gerade witzig. So, und ich kann, und in dieser Ansicht spielt es keine Rolle, ob jetzt der vierte Studierende von hinten links genauso doll gelacht hat wie der da vorne, weil es alles sozusagen vermischt wird, die einzelnen Perspektiven werden vermischt und bilden den Ton des Lachens ab, der dann vom Beobachter aufgenommen wird und eben dann als Realität wiedergegeben wird, wenn ich sage, der Professor war witzig.
Ist aber, das schwingen schon sehr viele Annahmen mit, die ich mal in Frage stellen würde. Zum Beispiel gibt es so viele Gründe zu lachen. Also allein dieser Schluss, der Professor ist witzig, weil die Leute gelacht haben, ist halt meiner Meinung nach unzulässig. Die haben vielleicht gelacht, weil sie eine gute Note wollen und ihm nicht den Eindruck vermitteln wollen, dass er sich gerade irgendwie mit schlechten Witzen blamiert oder so. Also
richtig, soziales ja. Lachen, also alleine, um nicht aufzufallen, also vielleicht noch eine harmlosere Sache, also das ist ja schon sehr, sehr strategisch, aber was wir alle kennen ist, wenn du nicht nach einer Sekunde anfängst zu lachen, dann hast du ein Problem. Weil du musst ja irgendwie dich erklären, hast du den Witz nicht verstanden? Weil Witze sind auch meist, vor allem in so einem Kontext, wahrscheinlich intelligenter. Also es ist nicht irgendwie so ein schenkelklopfende Sache, wo man sagt, es ist total vordergründig, sondern es hat wahrscheinlich irgendwie ein Witz eben. Also und zwar wahrscheinlich so eine intellektuelle Wendung oder sowas. Und wenn ich nicht mitlache, werde ich eigentlich isoliert. Also ich muss mich auf jeden Fall mindestens erklären. Und dann wird's richtig unangenehm. Also fange ich lieber an, schnell mal zu lachen, weil dann bin ich wenigstens aus dieser unangenehmen Situation raus. Da bin ich völlig bei dir. Aber das zeigt doch eigentlich sehr, sehr stark, dass wir ganz unterschiedliche Formen haben, aber es erscheint uns als ziemlich ähnlich. Aber wenn wir mal der Sache nachgehen, sagt der eine, also richtig habe ich es nicht verstanden. Und dann war da ja auch noch so ein französischer Floskel. Ich kann gar kein Französisch. Ja, der andere sagt, ja, aber das hat er ja falsch das war ja total peinlich, wie der das ausgesprochen hat. Da musste ich ja schon fast lachen über ihn. Ja, was für ein Fatzke ist das? Und so weiter und so fort. Also total unterschiedliche Levels. Die anderen, die resonieren komplett. Und das finde ich manchmal sehr, sehr heilsam. Alleine bei einer ganz, ganz einfachen Kommunikation mal nachzufragen, okay, was ist jetzt wirklich genau angekommen? Ihr habt jetzt alle genickt. Ihr habt gesagt, es ist verstanden. Erklärt das mal. Und plötzlich merkst du, wow, die haben komplett unterschiedliche Realitätskonstruktionen, was da gerade abgelaufen ist und wie diese Situation war.
Genau, aber das meine ich ja eben. Also, dass es darum geht, in welchem Auflösungsgrad ich mir die Situation angucke. Und wenn ich jetzt zu den einzelnen Studierenden hingehe, ich meine, die kann ich dann auch noch mal in verschiedene Gruppen einteilen nach Merkmalen. Wenn ich jetzt aber zu den Einzelnen hingehe, dann haben die vielleicht einfach eine ganz andere Ansicht von dem, was gerade passiert ist oder warum sie gelacht haben, was für sie real ist, als das, was halt von außen wahrgenommen wird. Also mir geht es eben um diesen Auflösungsgrad und ich kann jetzt auch im Studierenden, kann ich auch den Auflösungsgrad jetzt total vergrößern. Also ich könnte dir sagen, okay, gut, ich begreife den Studierenden als Mensch, als eine gewisse Art von System. Ich kann mir angucken, was passiert denn beim Lachen physiologisch bei ihm. Dann kann ich das Ein- und Ausatmen, die Bewegung der Stimmbänder mir angucken und dann kann ich sagen, okay, gut, aber was passiert denn, weiß ich nicht, mit der linken Wade oder so. Und dann komme ich raus, okay, gut, das hat gerade überhaupt keinen Einfluss auf dieses Lachen. Also mir geht es, der Punkt, den ich machen wollte, ist, der Auflösungsgrad, wie ich mir die Situation angucke, wie ich mir die Entitäten darin angucke und wie daraus dann eben die Realität entspringt, die wir wahrnehmen oder die von außen wahrgenommen wird.
Aber, da ist trotzdem die Vornahme drin, dass es überhaupt irgendwas bringt, dass du dir das anguckst. Also dass du überhaupt als Beobachter Erkenntnisse gewinnen kannst. Und das ist schon eine Vorannahme, die viele Philosophen nicht teilen würden und die auch in der Psychologie sehr schwierig ist, weil wir sind ja nicht nur Subjekt, sondern auch Objekt gleichzeitig. Das heißt, wir beobachten auch Menschen. Wir sind aber auch Menschen. Wir haben ja schon über die ganzen Erkenntnisfehler geredet. Also alleine, dass du sagst, ich gehe da hin und schaue, wie die lachen, das ist schon eine Annahme, die nicht unproblematisch ist, dass du da überhaupt was erkennen kannst.
Ja, führst doch noch mal aus, um den Zuhörerinnen Kopfschmerzen zu machen. Ja, genau,
das wollen wir doch heute wirklich mal schaffen.
Ja, es geht zum einen um deine Wahrnehmungsorgane, dass überhaupt das, was du wahrnimmst und was dann reinkommt, dass es irgendwas mit der Realität zu tun hat. Also alleine die Frage, was ist Realität und können wir es überhaupt wahrnehmen, ist ja schon die erste große Vorannahme, die wir in der Psychologie zwar oft als gegeben hinnehmen, aber du hast dann vorhin auch schon mal gesagt, wir hätten alle durch Phylogenese und Ontogenese mehr oder weniger eine ähnliche Wahrnehmung. Selbst das ist letztlich eine unbewiesene Aussage. Ich weiß nicht, ob wir
Wahrnehmung genau haben. Also das ist gar keine Frage. Das ist erstmal eine Hypothese. Und über die Realität an sich können wir definitiv nicht sprechen. Das geht nicht, aber wir können tatsächlich über eine psychologische Realität können wir so in der Weise sprechen, dass wir tatsächlich versuchen, haben wir es ein bisschen einfacher als die Philosophen, dass wir ja tatsächlich die Berichte, die uns Menschen geben und wie sie dazu kommen, tatsächlich mal sortieren können, weil wir eher von einer psychologischen Realitäts, nennen wir es doch mal Konstruktion, tatsächlich sprechen. Und das ist ein viel, viel einfaches Problem, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer merken auch schon, das ist auch verflucht schwer. Ja, das andere kann ich im Prinzip gar nicht lösen. Ich kann sozusagen nur sagen, was wir nicht darüber aussagen können. Und hier können wir aber wenigstens merken, was du als Auflösungsgrad bezeichnest, das finde ich ein sehr, sehr, sehr schönes Konzept, ehrlich gesagt, Niklas, weil auf den ersten Blick sieht das alles so gleich aus. Und wenn wir tatsächlich, ich spreche immer davon, wenn wir naiv Psychologie betreiben, also wenn wir einfach sagen, ja, das ist einfach so, ein Glas ist halt ein Glas oder ein halbvolles Glas ist ein halbvolles. Und dann wird man noch sagen, na ja, klar, da kann man das so Interpretationssache, halbvoll oder halb leer. Aber nein, das ist tatsächlich so. Ist das wirklich ein Glas? Ist da wirklich Wasser drin? Ist das nicht deutlich mehr als die Hälfte? Da gibt's riesige Unterschiede. Und es gibt auch Unterschiede tatsächlich daran, ob man das überhaupt gesehen hat, ob man etwas gehört hat, ob dieses Gefühl, also nehmen wir doch mal einfach das Beispiel, du hörst dir ein oder schaust dir ein ASMR-Video an. Also hörst du ein Video an, wo dann auch so starke Geräusche sind. Und jetzt passiert was interessant.
Also ganz, ganz kurz vielleicht für die Zuhörerinnen, die das nicht wissen. ASMR ist ein Internettrend, in dem es darum geht, Geräusche in hochintensiv sozusagen sehr, sehr auditiv angenehm wiederzugeben. Also es sind bestimmte Geräusche, zum Beispiel Flüstern, Tischklopfen, und die sollen ein wohliges Gefühl, ein Schauern, was sich von der Kopfmitte den Rücken runterzieht.
Genau, und darüber sollten wir übrigens auch mal mindestens ein, zwei Verse machen, weil das sehr, sehr spannend ist und praktisch nicht erforscht ist. Und weil wir das in Bamberg tatsächlich erforschen, sollte man das echt mal zum Thema machen. Aber das Spannende für mich ist unter anderem bei ASMR oder anderen Dingen, wo wir auch solche Effekte haben, solche crossmodalen Effekte, nämlich natürlich schaue ich mir so ein Video an und ich höre es auch, aber ich kann ja definitiv eigentlich objektiv nichts fühlen. Also keiner würde jetzt behaupten ernsthaft, dass das Fühlvideos sind, also dass da irgendwie eine Maschine rauskommt, die uns irgendwie streichelt oder so. Aber wir haben das Gefühl, dass da uns was streichelt. Und wir merken plötzlich was Körperliches. Und wenn du einen fragst, blind, hast du dieses Gefühl jetzt gerade, weil du das Geräusch einfach fühlst oder weil du gefühlt wirst, dann kannst du das nicht mehr richtig unterscheiden. Also wir haben etwas, wo man eigentlich sagen würde, wo jetzt der Physiker sagen würde, sorry, aber das kannst du nicht als Realität bezeichnen. Und was ich als Psychologe eben sagen würde, wenn die Person genau diese Empfindung hat, dann ist es ja eine Realitätskonstruktion, die aber darin mündet, dass ich zum Schluss tatsächlich das so empfinde und als real empfinde. Ein extremes Beispiel ist das, was vielleicht auch manche kennen oder mal gehört haben, was einem wirklich, also das ist eigentlich fast unvorstellbar und dann auch irgendwie vorstellbar, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, nämlich Phantomschmerz. Menschen haben einen furchtbaren Unfall oder haben ein Raucherbein, das Bein wird abgenommen und danach, nach dieser Operation, tut zum Beispiel der Zeh von einer Extremität, die 1 Meter lang abgeschnitten worden ist und der Zeh ist 1 Meter entfernt von der Amputationsstelle, merken Sie aber den Zeh. Und das ist jetzt nicht irgendwie sowas, wo man sagt, naja, sorry, aber das ist nicht real. Da brauchst du nicht dran zu denken. Nein, das kann dich in den Wahnsinn treiben und das ist ganz, ganz furchtbar, weil du kannst nicht mehr dich kitzeln oder du kannst dich nicht mehr kratzen. Das geht eben nicht mehr. Faktisch ist das eben nicht mehr vorhanden. Und trotzdem hast du das Gefühl, du müsstest das machen. Also das zeigt das, finde ich, recht deutlich.
Das ist ein wunderbares Beispiel. Bei diesem Phantomschmerz oder auch bei der, ich glaube, die Rubber Hand Illusion geht ganz da auch extrem rein. Also das,
vielleicht kannst du das auch ganz kurz da beschreiben darum, und vielleicht auch den Grusel, ganz, den man empfindet. Ich weiß nicht, ob das mal.
Ich habe sie tatsächlich noch nie erlebt und die aktuelle Covid-Situation verbietet es ja leider auch, das irgendwie nachzustellen, obwohl wir diese tollen Hände am Lehrstuhl haben, aber das müssen wir unbedingt mal
nachholen. Vielleicht kannst du es ganz Klaus, kurz erklären. Willst du es kurz?
Genau, also die Erklärung ist im Grunde genommen, es wird eine Hand präsentiert, die nicht zu einem gehört und sie wird neben deine echte Hand gelegt und dann wird abwechselnd beide Hände angetippt. Also man tippt erst die Gummihand, Rubberhand an, dann die echte Hand, Gummihand.
Und deine eigene Hand sozusagen ist verdeckt zum Beispiel. Also man kriegt nicht mit, genau, sozusagen, wo die genau lokalisiert ist. Man verrechnet das so und hat dann irgendwann das Gefühl, dass es die eigene Hand ist. Und dann kannst du verrückte Sachen eben damit machen.
Genau. Und das ist neurophysiologisch so begründet, dass wir in der Lage sind, unser Body Schemata, also unser Körperschemata, zu erweitern. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit des Menschen. Die kommt zum Beispiel auch zum Tragen, wenn wir einen Stock in die Hand nehmen. So, dieser Stock wird in unser Körperschema integriert. Er wird zu unserem Körper. Er wird eine Erweiterung des Körpers. Und das spricht eben auch zum Beispiel dafür, dass diese strikte Trennung zwischen Körper und Umwelt, die ist nicht da, die gibt es nicht. Das ist extrem relational, extrem dynamisch. Wir sprechen in der Psychologie von Embodiment in der Hinsicht, dass wir sagen, okay, der Körper, die Art und Weise, wie unser Körper ist, ist eben auch ein Wahrnehmungsorgan, ist bestimmend für unsere Wahrnehmung, reagiert auf unsere Wahrnehmung, reagiert auf die Umwelt, formt dann wieder die Umwelt. Also es ist ein ständig fließender Prozess. Und das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Auflösungsgrad, ich habe mich da auf die Schriften von den beiden chilenischen Neurowissenschaftlern Maturana und Varela bezogen, die ich persönlich sehr, sehr extrem spannend finde zu lesen. Es ist ein Buch aus den 80ern, Der Baum der Erkenntnis heißt es. Und was sagen sie? Im Grunde genommen sagen sie, naja, das Erkenntnis, also was wir vielleicht auch als real empfinden, ist nicht durch die äußere Welt bestimmt, sondern durch die Struktur des Beobachters. Sie dröseln das dann auf, es ist sehr philosophisch. Mit Struktur sagen sie, meinen sie, wie unsere Wahrnehmungsorgane bestimmt sind, wie unsere Nervenzellen arbeiten. Ein Beispiel ist zum Beispiel, stellen wir uns ein rotes und ein grünes Bild vor. So, wenn da jetzt jemand raufguckt, der wird dir sagen, aha, wir haben hier links rot und rechts haben wir grün. trifft diese Aussage aufgrund der Information, die im Licht ist, was von diesem Bild reflektiert wird. Da sind dann rote, das ist die Wellenlänge des Lichts, entspricht dann rotem und grünem Licht, beziehungsweise entspricht der, der Wellenlänge, auf die unsere, oh Gott, ich verwechsel es immer, Zapfen, ja, sind es die, genau. Zapfen mit der Farbsehen?
Also Rot wäre dann Zapfen, ungefähr 400 gut. Nanometer.
420. Genau, worauf die reagieren, die leiten dann die elektrischen Signale weiter und es erscheint rot. Wenn da jetzt jemand davor steht, der eine Rot-Grün-Schwäche hat, der empfängt genau die gleichen Informationen. Die Information ist invariant. Das Licht ist immer noch, Marius wird wahrscheinlich seine gleiche ein Einwand haben, aber das Licht hat immer noch die gleiche Information. Es ist, aber er sieht es aufgrund einer anders beschaffenen neuronalen Struktur oder einer anders beschaffenen physiologischen Struktur eben nicht als Rot und Grün, sondern eben als Grautöne.
Und das Faszinierende ist eben, dass es meist gesagt wird, naja, das sind natürlich Leute, da stimmt was nicht, funktioniert nicht, dysfunktional, aber die anderen, das sind ja immerhin, bei Männern zum Beispiel, sind es trotzdem immer noch 91%, also insgesamt 95% der Bevölkerung sieht das ja richtig. Richtig ist, da müssen wir nachher nochmal drüber reden, das ist nochmal was anderes eigentlich, aber die sehen das so, wie die Realität es auch ist. Aber in der Realität gibt es überhaupt keine Farbe. Die Farbe ist eine... Ja.
In der Realität gibt es eben nur Wellenlängen. Richtig. Und es gibt Beobachter, die die Wellenlänge wahrnehmen. Und jetzt kommt ja der spannende Teil des Menschseins. Das ist auch das, worüber am Anfang gesprochen wurde, als wir gesagt haben, naja, wir haben ja eigentlich im Grunde genommen 7 Milliarden unterschiedliche Realitäten. Wir haben die Möglichkeit, uns über unsere Realität auszutauschen, über Sprache. Und Maturana und Virela sprechen in diesem Kontext von einer konsensuellen Domäne. Wir erschaffen durch Sprache einen Bereich, in dem wir miteinander agieren können, in dem wir uns austauschen können. Und indem wir anderen unsere Weltsicht mitteilen können. Das ist jetzt extrem vereinfacht runtergebrochen. Bitte, liebe Zuhörerin, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Lest das Buch selbst, Der Baum der Erkenntnis. Das ist sehr verständlich geschrieben. Und es geht eben genau darum, wie sind wir mit der Umwelt verknüpft? Welche Schnittpunkte gibt es mit der Umwelt? Was macht es eben mit uns? Und wie reagieren wir? Und
wir sind eben sehr, sehr tolerant, muss man dazu sagen. Also ich bin sozusagen da voll dabei, aber ich würde es eben erweitern über unsere Lerngeschichte, die eben ähnlich ist. Und man merkt es übrigens sofort, wenn du mit tatsächlich Menschen sprichst, die aus anderen Kulturen sind, kann das dann plötzlich sehr, sehr starke Abweichung schon von dem Realitätsbegriff oder von der Realitätsvorstellung tatsächlich sein, die wir dann haben. Aber es ist so, ich gebe mal ein Beispiel. Wenn du die Farbe Grün lange anschaust, du hast also ein großes Feld vor dir, mit einem Projektor beamst du da das Licht, ein grünes Display hin. Und du schaust da lange drauf. Eine Minute. Und viele von uns kennen das, wenn du das ausschaltest und hast einen weißen Grund, dann hast du ein Gegenbild. Und das Gegenbild, das hat was mit Adaptation der Rezeptoren zu tun, mit Sättigung der Rezeptoren. Und dann sagen ganz, ganz viele, so war das zum Beispiel in meinem Bio-Unterricht und ich kenne das übrigens auch aus fast allen Lehrbüchern, dann steht da drinnen, dann siehst du was Rotes. Dann siehst du das rote Gegenbild. Und die Leute sagen ja. Die sitzen auch in meiner Vorlesung und ich frage das immer, ist es tatsächlich rot? Ja, das war rot, das war irre. Aber es ist nicht rot. Es ist, wenn überhaupt, ist es rosa. Und das zeigt so ein bisschen, und wenn die Leute dann gefragt werden, das ist der Granulationsgrad oder der Auflösungsgrad, den du vorhin genannt hast. Also wir sind da okay damit, wenn wir einfach sagen, ja, das ist rot, da hat er recht. Aber wenn du mal näher fragst, ja, war das nicht rosa? Naja, wenn Sie mich so fragen, ja, das war schon eher ein zartes Rosa. Also rot ist das eigentlich nicht. Und manche sagen auch, nee, das war schon rot, oder? Aber ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern.
Ja, eben auch die auch ein gutes Beispiel ist ein Baseballspiel oder ein Sportevent. Wir stellen uns ein großes Feld vor in der Mitte und jeder Beobachter in einem Stadion, nehmen wir das Berliner Olympiastadion, 74.000 Zuschauerinnen, jeder hat eine andere Perspektive auf das Spiel, was unten geschieht. Aber am Ende sind sich alle einig, das gleiche Spiel gesehen zu haben.
Da habe ich Fußballfans aber bisher anders kennengelernt.
Ich wollte gerade noch reingrätschen und sagen, okay, natürlich gibt es da noch die Fans, die sagen, ja, wir haben total dominiert. Und dann gibt es noch natürlich die Fans, die sagen, nee, wir waren total schlecht. Und der Schiri hat uns verpfiffen. Dann hat natürlich der eine gesagt, nein, ich war viel näher dran. Das sind dann eben die Unterschiede, die sich durch diese andere Perspektive ergeben und auch vielleicht über unser Vorwissen ergeben. Aber letztendlich können sich, denke ich, wir gehen mal davon aus, alle 74.000 Leute darauf einigen, dass sie zumindest am gleichen Tag das gleiche Spiel um die gleiche Anschlusszeit gesehen haben mit dem gleichen Endergebnis.
Da bin ich mir auch nicht mehr ganz so sicher, obwohl es natürlich ziemlich gut stimmt, absolut. Aber ich will eins dazu sagen, das könnte missverstanden werden, mit Perspektive. Tatsächlich ist es ja so, und mit Recht könnte jeder Hörer jetzt sagen, ja, aber die haben ja auch alle eine unterschiedliche Perspektive und das stimmt. Es gibt zum Beispiel manche Ränge, deswegen kosten die einfach weniger, da siehst du einfach schlechter. Ja? Da ist die Perspektive in Anführungszeichen eine ungünstigere und es ist unzweifelhaft, dass jeder ein bisschen einen anderen Winkel hat, weil ansonsten müssten die ja auf dem gleichen Sitzplatz tatsächlich sitzen und auch das würde nicht funktionieren, weil die räumliche Ausdehnung unseres Kopfes einfach zu groß ist. Aber nehmen wir doch mal ein Gedankenexperiment. Und wir überführen das gleich in ein ziemlich reales, mögliches Experiment. Nämlich, jeder sitzt wirklich am gleichen Platz. Und ich würde sagen, trotzdem, ja, wir haben sehr, sehr ähnliche Meinungen, weil wir eine ähnliche Lerngeschichte haben, weil wir ähnliche Wahrnehmungsapparat haben, weil wir eine ähnliche Phylogenese durchlaufen haben, ein Mitglied sind von einer Spezies, die eben so eine Phylogenese mitgemacht hat, eine gemeinsame. Aber zum Schluss ist es eben so, die Feinheiten sind unterschiedlich. Und es gibt ganz bestimmt einige Leute, die werden sagen, nee, Hertha hat gewonnen. Obwohl Hertha definitiv, wie praktisch immer, verloren hat. Ja.
Na, Entschuldigung.
Ja, also ist nun mal so, das ist real. Ja. Nein, und da würde man dann eben oder sagen, oder nehmen wir doch ein einfaches Beispiel, wer hat besser gespielt? Da ist es vollkommen unklar, aber trotzdem wird es natürlich eine Basis geben, wo wir uns meist verständigen können und ansonsten, wenn es die auch nicht gäbe, und das wäre das Extrembeispiel, was dann Marius mit Recht kritisch gesehen hat. Wenn wir da 7 verschiedene Milliarden Welten hätten, dann würden wir nichts mehr zusammen hinkriegen. Das würde nicht funktionieren. Aber die haben wir eben auch nicht. Die sind nicht total unterschiedlich. Aber sie sind eigentlich, und zwar wirklich alleine durch unsere unterschiedlichen Wahrnehmungsapparate und unsere Sozialisation und unsere Entwicklung, die eben ein bisschen anders ist, ist sie ein bisschen anders. Und manchmal merkt man das ja ganz, ganz krass. Und das ist jetzt eben mein reales Experiment, was ich ganz kurz vorstellen will. Nämlich, du schaust dir aus dem ein und demselben Blickwinkel auf exakt den gleichen Monitor in exakt der gleichen Farbkalibration The Dress an. Wir können das ja mal ins Netz nachher stellen. Tatsächlich dieses...
Das genau. War auch ganz kurz am Rande, das war ein viraler Internettrend, wo es darum ging, die Farbe eines Kleides anhand eines Fotos zu bestimmen. Und es hat geschwankt zwischen Schwarz-Gold oder Blau-Schwarz und auch tatsächlich innerhalb der Person. Also ich habe es erst... schwarz-blau gesehen, dann habe ich es gold gesehen und dann am Ende wieder schwarz-blau. Und ich sehe es inzwischen
genau, auch
wieder
schwarz-blau. Wenn man sich das mal überlegt, also da geht es jetzt nicht darum, um so eine feine Changierung, dass man sagt, ah, ist das wirklich schwarz? Nee, da ist so ein kleiner Blauton. Das kennt jeder von uns. Dann kann man immer sagen, naja, vielleicht war das der Lichteinfall oder einfach ein bisschen sensibler darauf reagiert. Aber nein, es ist wirklich Weiß-Gold gegen Blau-Schwarz. Das ist so die zwei Extremgruppen. Und es ist eben nicht mehr dann so, dass man sagt, okay, das ist ein unterschiedlicher Monitor gewesen. Nein, exakt die gleichen Bedingungen im gleichen Labor, aus dem gleichen Abstand. Wir haben da sehr, sehr großen Wert drauf gelegt. Und es ist wirklich fast 50-50. So 50 zu 40, 10% sind dann noch tatsächlich ganz andere Erscheinungen. Und jetzt haben wir es wirklich erlebt im Labor, dass da Paare reingekommen sind und sich verstritten haben. Also wo wirklich die eine Person zur anderen gesagt hat, Entschuldigung, das ist, schau's dir doch an, es ist so. Und das ist Realität. Also das ist das, was wir als Realität normalerweise bezeichnen, psychologisch natürlich nur, dass wir eben das tatsächlich so wahrnehmen und denken, dass es so ist. Aber es ist eben nur unsere Wahrnehmung. Und den Hintergrund, wie das tatsächlich funktionieren kann, trotzdem können wir ja in dem Artikel, den wir dann auch hochladen werden, auch kurz erklären.
Jetzt vielleicht noch mal zu dem Spiel, was aus der gleichen Perspektive gesehen wird, oder auch zu dem Reiz, der aus der gleichen Perspektive vom gleichen Platz gesehen wird. Da sind wir auch wieder im Grunde genommen beim Embodiment. Wenn wir sagen, okay, Wahrnehmung ist auch körperliche Interaktion, es hat eine motorische Komponente, es geht eben auch darum, wie ich mit meinem ganzen Körper wahrnehme. Wenn ich jetzt Personen auf den gleichen Platz im Olympiastadion setze, dann wird sich ihre Wahrnehmung und ihr Eindruck der Realität wird sich zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, verändern, je nachdem, wie groß sie sind. So. Es wird, der Unterschied wird marginal sein. Und jetzt wird es aber ein bisschen tricky. Jetzt sage ich, na gut, okay, dann setzen wir eben alle Leute auf 2,50 Meter Höhe. Also wir machen, dass sie 2,50 Meter über dem Boden, oder dass ihre Augen 2,50 Meter über dem Boden sitzen. Das ist eine Größe, die wird natürlicherweise nicht erreicht. Naja, jetzt habe ich aber plötzlich, wenn ich jetzt ein Kind dahin setze und ich setze es vielleicht einen Meter hoch, hat dieses Kind plötzlich eine andere Erfahrung, nämlich dass es eher weiter über dem Boden schwebt, als jetzt jemand, wo ich das nur 20 Zentimeter hochsetzen muss. Und wir haben wieder, und das ist auch wieder, das meine ich dann auch wieder mit, okay, die Position unseres Körpers und damit unseres Geistes in der Welt bestimmt eben, wie wir die Welt wahrnehmen, bestimmt eben auch, wie wir die Welt formen, wie die Welt an uns formt. Also, und das meine ich eben mit Embodiment, dass wir einfach nicht nur sagen können, naja, wir haben hier halt irgendwie jetzt das Gehirn, das läuft halt auf durchschnittlich 1,75 Meter Höhe durch die Welt und guckt sich das an. Nee, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und das muss eben auch dann mit anderen Leuten geteilt werden, kann mit anderen Leuten geteilt werden, mit gewissen Abstrichen, aber halt niemals vollständig.
Und dieses Experiment kann man übrigens auch selber mal machen, indem man einfach mal flache Schuhe anzieht. Und einfach mal wirklich sowas Extremes, also was weiß ich, Springerstiefel. Springerstiefel mal anzuziehen und durch die gleichen Gänge gelaufen zu sein. Das ist übrigens nicht nur die Höhe, die ist ja deutlich höher. Also ich meine, eigentlich sind wahrscheinlich nur 3 Zentimeter oder sowas die Differenz. Mehr ist es ja nicht. Es macht enorm was mit uns. Aber auch allein das Geräusch, was man macht, dieses Abrollen, dass man einmal das empfindet und einmal eben nicht empfindet. Und wenn man sich dann einfach mal überlegt, was das für krasse Implikationen für einen selber schon in so einem kleinen Experiment hat, wenn ich das einfach mal ad hoc anziehe, dann kann man sich vorstellen, was das mit einem macht, wenn man solche Stiefel immer anhat. Was weiß ich, weil es die Berufsschuhe sind. Man ist Soldat, man marschiert in den Krieg oder irgend sowas, hört dieses Klackern und so weiter. Das macht etwas mit uns, das verändert unsere Realität. Und wir haben noch überhaupt nicht darüber ja gesprochen, dass es sowas gibt wie psychische Umweltfaktoren. Also du hast ja ganz viel von Umwelt vorhin gesprochen und das ist wahnsinnig wichtig. Und das verändert ja tatsächlich auch unsere Realitätskonstruktion massiv. Alleine die Tatsache, wenn du am Morgen rausschaust, es ist ein sonniger Tag, du hast ein gutes Gefühl, dann wirst du wahrscheinlich zum Schluss Hertha BSC in goldenen Farben sehen, weil das eben für dich, du siehst die positiveren Sachen und das ist ja nicht irgendwie so ein, das ist tatsächlich empirisch gezeigt, wir sehen die Welt positiver und wir sehen sie eben auch anders damit.
Ja. Jetzt habe ich vorhin was gesagt, wo ich einen Einspruch von Marius prognostiziert habe, der noch nicht gekommen ist. Und zwar habe ich gesagt, die Information des Lichts ist invariant bei den Personen, die sich ein Bild angucken. Die eine Person mit Rot-Grün-Schwäche, die andere Person mit einer in Anführungszeichen normalen Sicht. Jetzt ist die Frage, Marius, kann ich überhaupt zu der Überzeugung kommen, dass das Licht für beide invariant ist?
Also beim Informationsbegriff würde ich sagen, nein, weil Information hängt ja auch vom Empfänger ab. Und das sind eben unterschiedliche Empfänger mit unterschiedlichen Rezeptoren, mit unterschiedlichen Vorwissen. Das heißt, für den einen ist Rot eine Warnfarbe, für den anderen ist Rot eine angenehme. Also alleine schon da, also Information ist ja nicht etwas, was unabhängig von Sender und Empfänger existiert.
Genau, ich meine jetzt aber die Wellenlänge.
Du würdest im Licht eher über die Daten sprechen wahrscheinlich, oder? Wäre das genau ein Begriff, mit dem du leben könntest, Marius? Ist das?
Das wären ja erstmal Daten, ja. Die Wellenlänge.
Genau. Also genau. Die Wellenlänge habe ich gesagt, naja, beide sehen die gleiche Wellenlänge. Kann ich das überhaupt sagen?
Kommt wiederum auf den Kontext an, ob ich mich jetzt in einem physikalischen Weltbild bewege und das als wahr akzeptiere. Ansonsten ist ja Wellenlänge schon gar nicht definiert, oder wie soll man sagen? Alleine, also ich brauche diesen physikalischen Kontext. Wenn ich den ablehne, kann ich auch diese Aussage eigentlich nicht treffen.
Ja, aber ich meine, jetzt könnte man ja auch sagen, naja, die eine Person sieht halt die Wellenlänge. Und die andere Person sieht halt die Wellenlänge,
das glaube ich, also
da, grau.
Genau.
Ich meine, man könnte es sagen.
Was du ja aber nur sagen, also ich meine, Wellenlängen messen wir physikalisch. Und mit all den Messungenauigkeiten, mit Unschärferelationen und so weiter, davon abgesehen ist es so, in der idealen physikalischen Welt, würde ich sagen, ist es halt, was weiß ich, der Roteindruck sind halt irgendwie 460,5 Nanometer haben wir jetzt gemessen und das ist mit einem gewissen Schwankungsbreite, weil der Emittent auch nicht perfekt ist, ist das halt 460,5. Punkt. Aber was ankommt, dieses Kirschrot, das Heidelbeerrot, das Himbeerrot, ein Rosa eben schon oder irgendwas anderes, das ist tatsächlich dann die psychologische Realitätszuschreibung oder Konstruktion. Und das ist tatsächlich auch sowas, das muss ich ja nicht irgendwie aktiv konstruieren, sondern das sieht mich sozusagen. Also ich nehme es wahr, ohne dass es ein für mich scheinbar aktiver Prozess ist.
Ja, also mir ging es eben darum, die Unterscheidung zwischen physischer Realität und psychologische Realität zu machen, wobei man das eigentlich auch nicht wirklich trennen kann, weil die physische Realität wird durch psychologische Vorgänge bestimmt. Wenn wir messen, dann ist diese Messung eben, spiegelt sich wieder in Symbolen, in Daten, also Zahlen sind Symbole, so, das bedeutet, sie referieren auf eine Konvention, sage ich mal. Also die Zahl 5 spiegelt nicht die natürliche Menge 5 wieder, sondern es ist einfach ein Zeichen, ein Symbol, was wir an diese Stelle gesetzt haben. Genauso wie irgendwelche Wellenlängen, Diagramme etc., die sind halt immer im Grunde genommen eine Übersetzung der physischen Realität in unsere psychologische Realität. Und darauf wollte ich im Grunde genommen hinaus und ich hatte erwartet, wie gesagt, dass Markus einspringt und sagt, naja, du kannst ja auch nicht sagen, dass die Leute das gleiche Licht sehen, weil wir wissen es ja eben nicht. Weil ich sage, naja, ich sehe auch rot und ich sage, ja, ich sehe auch rot, heißt es nicht, dass wir die gleiche dass wir davon ausgehen können, dass wir genau die gleiche Welle mit der gleichen Wellenlänge sehen, sondern vielleicht kann es ja auch anders sein. Und bei der einen Person sind, ist es so, dass er die blaue Wellenlänge vielleicht als rote Wellenlänge wahrnimmt oder und umgekehrt oder etc. pp. Darauf wollte ich eigentlich im Grunde genommen hinaus.
Das Spannende ist, dass wir eben die Wirkung, also wir können schon viel über Wahrnehmung sprechen und analysieren, aber die echte Phänomenologie, was da ankommt, wie es ankommt und wie das empfunden wird vor allem, das können wir nicht wirklich überprüfen. Und wir können es vor allem, also überprüfen wir dann schon in diesen Wahrheitsbegriff rein, aber wir können es auch nicht richtig vergleichen. Die Qualia ist nicht überprüfbar und auch nicht vergleichbar. Also ich kann jetzt nicht sagen, Mensch, du hattest eine tollere Erfahrung gerade, als du diesen Picasso angeschaut hast. Oder du könntest vielleicht sowas sagen wie, deine Physiologie lässt darauf schließen, weil wir das gemessen haben, dass es stärker ist, oder du empfindest es auf einer Skala übertragen, auf einer 7 und ich eben nur auf einer 4 von einer 10-stufigen Skala. Aber was das bedeutet und wie das wirklich sich empfunden hat, können wir eben prinzipiell nicht sagen. Aber wir können uns darüber austauschen und wir können der Meinung sein, das hatte ich ja vorhin gesagt, weil wir eben so eine ähnliche Lerngeschichte hatten, dass es wahrscheinlich schon so in diese Richtung geht. Aber wir merken das ja oft. Manche Leute sind unberührt bei manchen Kunstwerken beispielsweise, gehen weiter und wo man selber eine Stunde lang verbringt und es gar nicht fassen kann, dass die anderen so ignorant sind und dann merken plötzlich die anderen, wie ignorant man wiederum gegenüber ihrer Kunst ist und so weiter. Also da gibt es unglaubliche Unterschiede und das ist natürlich nicht nur für den Menschen so. Also wenn wir das ausdehnen würden, würden wir wahrscheinlich irgendwann dahin kommen, sowas wie Präferenzbildung auch reinzubringen. Also dass Realitätskonstruktion auch irgendwann darin mündet, ob ich tatsächlich das als positiv oder negativ empfinde, ob ich das zum Beispiel geschmacklich positiv oder negativ finde. Und da sind wir bei dem wichtigen Thema, wenn du wahrscheinlich dieselbe Realitätskonstruktion hättest, das wäre meine These jetzt, die überall bei jedem gleich ist, dann hätten wir ein gigantisches Problem, weil dann hätten wir bestimmte Ressourcen nach kurzer Zeit nicht mehr. Wir hätten kein Verteilen von Ressourcen, die sind leider auch so nicht vollständig verteilt. Wir wissen das, es gibt Armut und Hunger auf dieser Erde, aber es gibt tatsächlich so, wenn du 10 Speisen auf den Teller gibst, dann gibt es tatsächlich immer wieder ein paar Häufungen, dass manche Sachen, das kennt man von den Partycrackern, da gibt es immer so ein paar Partycracker, die gehen immer schneller weg, aber die anderen gehen halt auch irgendwie weg. Ja, und es gibt welche, die essen, ihr kennt das vielleicht, diese Klassiker aus den 70er, 80ern, da gibt es die Fische und die Brezeln und die, was weiß ich, da gibt es noch solche Nussähnlichen und die Fische bleiben fast immer übrig. Aber es gibt eben Leute, die mögen diese Fischcracker, ja. Und das hat meines Erachtens auch was mit Realitätskonstruktion zu tun und auch einer Bedeutungszuschreibung, ob das was Positives oder Negatives ist. Das ist jetzt schon erweitert, weil da kommen jetzt noch Valenzen rein und Präferenzen. Das dürfen wir vielleicht nicht alles zusammenbringen, aber das folgt ja aus dieser Realitätskonstruktion.
Ja, genau. Wir können also vielleicht einfach auch, wenn man das mal weiterspinnt, dieses Beispiel. Wenn ich auf einer Party bin und ich sehe diese Cracker und ich sehe, dass niemand die Fische mag, so was entspringt denn da raus? Ich gucke mir das an, ich sehe eine Beziehung, ich sehe, aha, die Chips werden mehr gegessen als die Fische. Mein Schluss daraus ist, okay, es ist anscheinend gerade Realität, dass auf dieser Party ganz viele Leute existieren, die Fische nicht mögen. So. Wenn die Fische nicht da wären, könnte ich darüber überhaupt keine Aussage machen, außer ich gehe zu den Leuten hin und frage sie, ob sie die Fische mögen. Vielleicht auch noch vielleicht zum Ende dieser Folge. Ich würde gerne über einen Satz sprechen, den man oft hört, wenn es um Wahrnehmung gibt, und zwar Perception is reality. So. Also alles, was wir wahrnehmen, ist auch real. Und ich würde es verbinden mit einem interessanten Fakt oder mit einer Sache, die wir in unserem alltäglichen Leben absolut ignorieren. Und zwar die Sache, dass wir zu keinem Zeitpunkt sicher sein können, ob die Sonne noch existiert. So, warum können wir das nicht? Die Sonne ist 8 Lichtminuten von uns entfernt. Das bedeutet, alles, was auf der Sonne passiert, erleben wir erst 8 Minuten später, weil sich nichts schneller fortbewegen kann als das Licht und dementsprechend auch keine Information, die über das Licht übertragen wird. Das bedeutet, wenn wir jetzt draußen sind und die Sonne scheint, wissen wir nicht, und wir haben vielleicht noch jemand anderen, eine Raumsonde neben der Sonne, die vielleicht einfach nur, sagen wir, 2 Lichtsekunden davon entfernt ist. Wenn die Sonne jetzt explodieren würde oder aufhören würde zu scheinen, würden wir es erst 8 Minuten später wieder, würden wir es erst 8 Minuten später erfahren. So. Das bedeutet, wir können uns nie sicher sein, ob der Stern, der uns Leben schenkt, der notwendig dafür ist, dass wir existieren, ob diese Bedingungen noch da sind. Zu keinem Zeitpunkt. Außer wir sind direkt vor der Sonne und dann müssten wir es immer noch den Leuten und dann wüssten wir immer noch, okay, gut, aber meine Familie auf der Erde weiß es gerade auch nicht. Trotzdem verfallen wir nicht in existenzielle Angst und Starre und sagen, oh mein Gott, es bringt doch überhaupt alles nichts, weil im nächsten Moment könnte es schon vorbei sein. Es könnte sogar jetzt schon vorbei sein, wir wissen es nur noch nicht. Sondern leben einfach unser Leben weiter.
Also das ist ja eine wunderbare Sache, dass du so ein extrem existenzielles Problem zum Schluss hinbringst. Das darf man ja nie machen eigentlich als Psychologe, dass man tatsächlich den Leuten am Ende noch sowas Existenzielles bringt. Aber es ist ein wunderbares Beispiel, weil es meines Erachtens fantastisch genau diese zwei Realitätsbegriffe trennt. Psychologisch gesehen spielt es überhaupt keine Rolle, diese Überlegung, dass es irgendwie 8 Minuten entfernt ist, Lichtminuten natürlich, dass es 8 Minuten gereist ist und dieses alte Licht, nenne ich es mal, eigentlich von einem gerade gestorbenen Stern stammt. Es ist so, es ist gerade vorhanden und ich nehme es wahr, es ist angenehm, es ist eine wunderbare, laue Sommernacht und ich trinke einen Rotwein aus einem wunderbaren Glas und freue mich der Sonne und des Lebens. Das ist die Realität, die ich gerade habe. Und 8 Minuten später ist es anders und es wird eine ganz furchtbare Welt sein. Aber es spielt keine Rolle, ob die Realität da draußen gerade tatsächlich eine andere ist, sondern in 8 Minuten ist das relevant. Das hat einen zeitlichen Versatz. Aber meine Konstruktion hier ist eine, die dazu mündet und eben tatsächlich sehr, sehr viele Menschen dazu einlädt, gerade die Sonnenstrahlen zu genießen. Wenn du aber darüber nachdenkst, und da wäre ich sozusagen, würde ich schon sagen, wenn du darüber nachdenkst, zu viel oder sehr, sehr tief, dass der vielleicht dieser Strahl gerade von einem gestorbenen Stern, gerade gestorbenen Stern, aber vor 8 Minuten noch seiender Stern ist, das kann einen dann schon sehr, sehr stark ins Grübeln bringen und in große Konflikte. Deswegen machen wir uns über sowas normalerweise auch keine so großen Gedanken und übrigens auch über die Realität machen wir uns keine Gedanken, sondern wir verhandeln maximal diese Abweichungen über Sprache und so weiter oder wundern uns manchmal, warum der andere das gerade nicht verstanden hat, unseren Witz oder unsere Wahrnehmung, die wir eben tatsächlich mit ihm teilen wollten und offensichtlich nicht konnten.
Und wie hängt es jetzt mit diesem Satz Perception is Reality zusammen? Würdet ihr den unterstützen? Würdet ihr sagen, das ist totaler Quatsch?
Also erstmal als Psychologe würde man schon sagen, ja. Die Frage ist halt, ob diese Realität was mit der Wahrheit zu tun hat. Das wäre die nächste Frage. Also das, was ich wahrnehme, ist natürlich für mich erstmal meine Realität. Das heißt aber nicht, dass es eine Realität ist, die mit den eigentlich beobachtbaren Gegebenheiten übereinstimmt oder die mir es erlauben würde, daraus Schlüsse zu ziehen oder gar ethische Prinzipien aufzustellen. Das macht der Wissenschaft seit mehreren tausend Jahren, dass eben versucht, über diese Wahrnehmung hinauszukommen und über diese subjektive Realität. Das heißt, ja, Perception is Reality, aber da hört halt die Realität halt noch lange nicht auf, weil ich muss mir halt auch dieser Unzulänglichkeiten bewusst sein.
Ja, also ich würde sehr ähnlich antworten. Wahrnehmung ist eben in unserem individuellen Dasein auf jeden Fall das Mittel der Wahl zur Wirklichkeitskonstruktion. Aber das Problem ist eben, wenn ich tatsächlich jetzt über Wahrheit sprechen würde, und das wird manchmal vermengt, wenn ich sage, das ist so, dann ist es was sehr, sehr Problematisches. Also nehmen wir mal an, wir nehmen eben etwas wie einen Virus nicht wahr oder tatsächlich Strahlung, Gammastrahlung. Dann könnte ich sagen, ja, ich nehme das nicht wahr, also gibt es das nicht. Und das ist natürlich dann schon sehr, sehr naiv, weil es gibt natürlich trotzdem eine physikalische Welt und es gibt auch eine biologische Realität, die da so ausschaut, dass zum Beispiel der Virus mich vielleicht umbringen könnte und und die Gammastrahlen eben auch auf Dauer töten werden. Und das wäre natürlich fatal. Und deswegen ist es auch gefährlich, obwohl ich also leidenschaftlicher Wahrnehmungswissenschaftler bin und immer eigentlich auch davon spreche, dass Perception Reality ist, ist es eben, wenn du sagst, Perception is Truth, ist Wahrheit, dann bist du eben auf einem ganz, ganz, in einer ganz, ganz gefährlichen Schiene und einer gefährlichen Überzeugung, die eben darin mündet, auch in politischer Demagogie oder Agitation, also wo dann eben gesagt wird, nee, ich nehme das so wahr und deswegen ist das so und damit ist das auch auf der Welt so. Und das wird ja häufig tatsächlich in politischen Diskussionen mittlerweile verwandt. Ein eigentlich sehr intelligenter und hochdurchdachter Spruch, der auf Realität bezogen ist, wird plötzlich auf etwas anderes übertragen. Sieht fast so aus, wird einem so untergeschoben, ist aber brandgefährlich.
Und ich kann schon sagen, dass ich in der Wirklichkeit, ich kann sagen, ich lebe in der Realität, wo es kein Covid gibt. Aber ich kann halt in der Wirklichkeit trotzdem daran sterben. Also das ist das
Problem. Ganz genau. Das ist es. Richtig. So ist es. Sehr schön.
Und damit beschließe ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.